Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
So, du bist heute hier mit Zerebralparese. Das ist natürlich für uns auch eine Erkrankung, die mir nicht ganz fremd ist, durch die Grunderkrankung meiner Tochter, die auch an Zerebralparese erkrankt ist. Erzähl mal, der Weg bis zur Diagnose hat ja ein bisschen länger bei dir gedauert. Das war ja nicht von Geburt an.
Also schon von Geburt an, aber dass es klar wurde. Also man muss sozusagen, ich bin 1994 geboren, da gab es noch nicht so viel Recherche zu dem Thema CP. Und im Endeffekt ist das für mich ist es lustig, ich glaube für meine Eltern war es nicht ganz so lustig. Ich habe eine ältere Schwester, also man muss dazu sagen, ich bin zu früh geboren, 3 Monate zu früh, da war ein Brutkasten, da hat sich aber noch nie jemand was gedacht, das war alles noch normal. Und ich habe eine ältere Schwester, die ist 2 Jahre älter. Und als ich so 2 Jahre alt war, hat meine Mutter gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Die versucht nicht aufzustehen, die versucht nicht irgendwie hochzukommen oder gerade zu sitzen, nichts in der Richtung. Da hat der Kinderarzt, also das kenne ich ja nur aus Erzählungen, aber da hat der Kinderarzt immer gesagt, das ist eine Frühgeburt, das wird keine Hürdenläuferin. So nach dem Motto, das hat abgetan. Und dann waren wir bei einer neurologischen Praxis. Und meine Mutter sagt, die Frau hat mich 2 Minuten angeguckt und zu der gesagt, die wird nie laufen können. Ja, und
das ist
dann
ein Schlag ins Gesicht.
Ja, und dann stand halt die Zerebralparese im Raum. Wir hatten dann aber danach ziemliches Glück. Wir sind nach Bonn zum Kinderneurologischen Zentrum gekommen. Und die haben wirklich, also da war es so rundum versorgt. Da hat jemand, der für Rollstuhl zuständig ist, jemand, der für Orthesen zuständig ist, also für alle Bereiche, die es so gibt. Und ja, da
ein
waren
Arzt
wir dann
oder ein Orthopädietechniker oder sowas, wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das gab einen Arzt, der halt für so medizinische Sachen zuständig war. Dann gab es eine Fachabteilung für Rollstuhltechnik oder generell Hilfsmittel und eben noch einen Orthopädietechniker. Und die haben mich so die ersten 15 Jahre meines Lebens versorgt. Und da ist das dann alles so uns reingekommen, was für Hilfsmittel man braucht, was man machen kann oder auch nicht machen kann und welche Möglichkeiten es da zur Unterstützung gibt.
Wenn du eine kurze Pause brauchst wegen deiner Atmung, dann sag Bescheid,
ja,
ne? Das ist gar kein Problem. Also ich erkläre noch mal kurz für unsere Zuhörenden, was überhaupt eine Zerebralparese ist. Ja. Das ist eine frühkindliche Hirnschädigung, die sich hauptsächlich auch auf das Bewegungsmuster auswirkt oder auf Konzentrationsschwierigkeiten. Hast du noch Ergänzungen vorzunehmen?
Nee, das ist tatsächlich bei mir, würde ich persönlich sagen, ich weiß nicht, ob Ärzte das anders sehen würden, aber so von meiner persönlichen Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, es hat sich bei mir nur auf den Bewegungsapparat ausgeprägt. Also ich hatte nie irgendwelche anderen neurologischen Probleme, sondern wirklich nur das, im Endeffekt das Gehen und auch motorische Probleme, wobei man, wenn man mich sieht, relativ schnell feststellt, dass mein Gehproblem das größere ist und das motorische zwar besteht, aber es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen Armen und Beinen und wie stark die betroffen sind und auch zwischen den unterschiedlichen Seiten. Aber das ist so das, was es bei mir hauptsächlich beeinflusst.
Hat man irgendeine Ahnung, wo oder wann diese frühkindliche Hirnschädigung entstanden sein kann?
Ja,
kann das durch eine Hirnblutung passiert sein nach der Geburt?
Es gibt eine Vermutung. Es weiß keiner, ob das wirklich so ist, aber es gibt eine Vermutung. Ich habe irgendwann in diesem Inkubator, glaube ich,
Inkubator,
zu wenig Sauerstoff bekommen. Und die Zellen sind geschädigt worden. Also man weiß auch durch Untersuchungen, ich bin Linkshänderin und man weiß, dass ich eigentlich Rechtshänderin gewesen wäre.
Ach.
Dadurch, dass meine rechte Hand aber die stärkere ist von beiden, hat die Stützfunktion übernommen. Und die linke hat alles Feinmotorische übernommen. Und das ist aber nur eine Vermutung, hundertprozentig weiß man das nicht. Dass
da
es
sieht man mal, wie verrückt der Körper eigentlich ist.
Ja.
Und dass man solche Sachen total gut ausgleichen oder dann eben auf die andere Seite kompensieren kann.
Ja. Also ich merke das total in meinem Alltag. Meine rechte Hand ist die, die alles macht, was irgendwie mit Kraft zu tun hat. Und links ist halt die, die was Feinmotorisch macht. Das ärgert meine Physiotherapeuten und meine Ergotherapeuten immer total, weil die dauernd sagen, jetzt benutze doch mal meine rechte Hand. Und ich sage immer, ja, ich versuche es ja, aber ich nehme dann doch immer lieber die linke, weil die das halt einfach besser hinkriegt. Ne? Und man ja dann doch auch voll wird und lieber das linke nimmt, was einfach einfacher ist.
Ich glaube, deine Therapeuten wollen auch ein bisschen den Zweck, dass die andere Hand das vielleicht auch erlernt und da genauso gut drin wird.
Und jetzt ist sie tatsächlich durch die Hilfsmittel, die ich jetzt habe, ja auch besser geworden. Also da sind tatsächlich, über die Jahre hat sich das wirklich besser entwickelt. Also ich konnte die früher nie benutzen im Unterricht, lag die nur so auf dem Tisch und die andere war oben, weil ich die nicht wirklich benutzt habe, weil einfach wenig Funktion drin war.
Das, was du so erzählst, das erinnert mich so sehr an meine eigene Tochter, weil da hängen manchmal auch die Arme, also es ist tagesformabhängig, ne? Aber manchmal hängen die auch einfach nur unterm Rollitisch oder am Rolli rechts daneben oder links daneben und machen nichts, ja.
Ja, ich hatte das letztes Jahr irgendwann, dann war ich einkaufen und habe was mit der rechten Hand aus dem Regal genommen und habe das aber sofort irgendwie gemerkt, so, ich mache das gerade mit rechts, bin direkt zur Ergotherapie gegangen und habe gesagt, ich habe die rechte Hand benutzt, um was aus dem Regal zu nehmen, weil das halt so besonders ist, weil ich das sonst nie gemacht habe. Das ist direkt mal so, guck mal, das hat funktioniert. Das ist dann auch schon cool, wenn man sowas feststellt.
Ja, vor allem, weil das so eine Nebenbei-Aktion war, sondern gar nicht bewusst. Genau. Ich nehme jetzt aktiv die rechte Hand und nehme was aus dem Regal. Das ist toll, das freut mich. Du hast eben schon gesagt, du hast überhaupt gar keine neurologischen Auffälligkeiten. Das heißt, wie sieht so dein Werdegang aus? Konntest du in einen normalen Kindergarten gehen oder warst du da in einem speziellen, warst du auf einer Förderschule oder auf einer Regelschule?
Nee, ich bin komplett die inklusiven Weg gegangen. Man muss dazu aber sagen, dass ich etwas Glück hatte. Ich wohne in Kallenkirchen und damals, als ich geboren wurde, kurz nachdem ich geboren wurde, hat sich in Kallenkirchen eine Elterninitiative gegründet, die sich für ihre Kinder im Prinzip mit Behinderung eingesetzt haben. Das heißt, relativ nachdem ich halt die Diagnose bekommen habe, gab es bei uns einen inklusiven Kindergarten. Und dann eine inklusive Grundschule und dann eine inklusive weiterführende Schule, sodass ich den ganzen Weg inklusiv gehen konnte, mehr oder weniger, denn man muss auch sagen, dadurch, dass ich einer der Ersten war, die das gemacht hat, konnte man an dem einen oder anderen Punkt schon merken, die wissen gar nicht, was die tun. Mhm. Und es war nicht immer so inklusiv und ich habe mich da auch oft zur Wehr gesetzt, weil ich gesagt habe, Leute, das ist jetzt keine Inklusion.
Was waren das für Momente?
Abschlussfahrt ging nach Spanien mit dem Bus und ich habe gesagt, ich kann das körperlich nicht. Dann wollte ich mit dem Flugzeug fliegen. Ich war damals wohl schon 19, also schon volljährig. Das wurde mir untersagt. Dann musste ich einen Attest haben, dass ich nicht mitfliegen kann, damit ich das Geld dass ich nicht mitfahren kann, damit ich das Geld zurückkriege. Und dann hatte ich damals einen Arzt, der sehr, setz dich doch mal zur Wehr und lass dir das doch jetzt nicht gefallen war und gesagt hat, schreib dem Schulamt und sagt, das ist keine Inklusion.
Ja.
Nach ein bisschen Überlegen habe ich es dann auch tatsächlich gemacht. Und natürlich hat das Schulamt dann irgendwann an der Schule nachgefragt und plötzlich war meine Sonderpädagogin und Sozialarbeiter, die ja immer zu mir gesagt haben, ja, setz dich zur Wehr, wenn was nicht passt, fanden das gar nicht so cool, dass ich mich da zur Wehr gesetzt habe, weil ich habe die Schule ja im Prinzip angekreidet. Das war schon
eine Abschlussfahrt, du warst sowieso nicht mehr lange da.
Genau.
Und es ist ja auch dein gutes Recht, das muss man natürlich auch dazu sagen.
Und es war total toll, dann kamen die wieder und dann sagte mein Lehrer nur zu mir, ja, wäre eh nicht barrierefrei gewesen, sage ich, sie hatten ja auch nur 3 Jahre Zeit, das barrierefrei zu machen, ne? Ist ja nicht so, als wäre ich seit gestern in der Schule. Ja, im Endeffekt ist es gut, dass es so gekommen ist, weil daraus ist was total Tolles entstanden. Aus Protest bin ich danach 4 Wochen nach Amerika geflogen und das war tatsächlich für meine persönliche Entwicklung das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte.
Alleine?
Aber, ja, ich bin für 4 Wochen, also es war tatsächlich Protest. Ich fand das so doof, dass ich nicht mitfahren konnte, weil ich war halt bis dato noch nicht viel im Ausland gewesen. Und ich hatte einen Doku gesehen über Rollstuhlfahrerinnen, die in Amerika leben. Und es sah einfach viel einfacher aus als hier. Ja, dann habe ich gegoogelt, was es so gibt und bin auf Sprachschulen gestoßen. Und dann, ich werde den Moment nie vergessen, meine Mutter kam rein und ich habe einfach so zu der gesagt, Mama, ich fahre nach Amerika. Das habe ich dann auch gemacht. Also an dem Tag, wo ich im Flughafen stand und so realisiert habe, oh, du bist jetzt auf der anderen Seite der Welt und bist komplett allein, war es kurz so, oh Gott, was machst du hier? Ein kurzer emotionaler Zusammenbruch da. Aber also es ist jetzt 10 Jahre her und das ist das Beste, was ich hätte jemals machen können, weil ich durch diesen Aufenthalt da gemerkt habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern eigentlich die Gesellschaft. Weil wenn die Gesellschaft sich ein bisschen an die Gegebenheiten anpasst, dann ist halt deutlich mehr möglich, als es hier der Fall ist, ne?
Und das ist so ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Nicht ich bin das Problem, sondern die Gesellschaft. Und nicht nur die Gesellschaft, ich wage es sogar, das Ganze auszubreiten und zu sagen, das System.
Ja. Also ist ja jetzt egal, warum es in Amerika mehr darauf fokussiert wird, Menschen mit Behinderung in den Fokus zu rücken. Da gibt es vielleicht nicht so coole Gründe, warum das der Fall ist, aber ich bin halt einfach... Also ein Beispiel ist, ich bin da angekommen und es war nichts barrierefrei, weil die irgendwie vercheckt hatten, dass ich im Rollstuhl sitze. Also da gab es eine Treppe, um rauszukommen und ich hätte mich da nicht 4 Wochen alleine aufhalten können. Habe ich mich beschwert. Leute, ich bin hier 4 Wochen alleine, ich muss mich alleine bewegen können. Ein paar Stunden später hatte ich eine Rampe, einen Duschstuhl, einen betonierten Stuhl, damit ich die Küche benutzen kann. Und da wurde der Kühlschrank noch umgebaut, damit ich daran nicht hängen bleiben kann. Und dann war das Ding durch. Dann konnte ich mich da komplett alleine bewegen. Und natürlich haben die Geld von mir bekommen. Eine Sprachschule hat was gekostet, aber trotzdem, die Einstellung war halt eine ganz andere zu, okay, kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwie klappt das schon.
In Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen. Es müssten erstmal Anträge gestellt werden. Erstmal gucken, wer ist dafür zuständig. Ja. Dann Anträge gestellt werden. Also du wärst ja schon in Jahre wieder in Deutschland gewesen, bis da mal was passiert wäre.
Anderes Beispiel, wir sind nach Las Vegas gefahren mit der Schule. Also die waren in Los Angeles und wir sind halt von Los Angeles nach Las Vegas. Und dann passte der Rollstuhl nicht mehr in den Kofferraum, weil zu viel Gepäck dran war. Dann haben die den, im Bus gibt es doch diese Fächer auch innen. Haben die den da reingehangen und einer hat den die ganzen 6 Stunden festgehalten, damit er mitkommen kann. So, es war schon, ja, es würde hier nicht so gehen. Also, und da ging wirklich alles. Ich konnte fast alles alleine machen. Da gab es nicht, nee, das geht nicht oder das können wir aus versicherungstechnischen Gründen nicht machen. Ist ja auch so ein Satz, den man total gerne hier hört. Das war da nicht so.
Und das hat dich auch nochmal in deinem Selbstbewusstsein wahrscheinlich total gestärkt.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich die Entscheidung, die ich danach so getroffen habe in meinem Leben, alle so getroffen hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also zum Beispiel wohne ich mittlerweile alleine. Also ich habe zwar trotzdem noch meine Eltern, die in der Nähe sind und die helfen können, aber so wohne ich alleine. Ich glaube nicht, dass ich ohne diese 4 Wochen in Amerika auf die Idee gekommen wäre, oh, ich möchte alleine wohnen, weil ich habe da alleine gewohnt. Und das so zum ersten Mal für mich gemerkt, was geht, wenn die Gegebenheiten so sind, dass ich da klarkommen kann.
Und wohnst du in so einem betreuten Wohnbereich?
Nein, ich wohne wirklich komplett alleine in einer Wohnung, die barrierefrei ist. Wir hatten das Glück, dass als sie gebaut wurde, konnten wir noch so ein bisschen mitentscheiden. Die Türen sind größer, ich habe eine barrierefreie Küche und sowas. Und es ist halt alles ebenerdig.
Aber erklär mal kurz, was ist eine barrierefreie Küche? Du kannst unter die Arbeitsplatte fahren?
Genau, also ich habe 3 Stellen in der Küche, wo ich drunter fahren kann. Ich habe eine Kochinsel, da kann ich drunter fahren, unter Spülbecken und unter den Herd. Und ich habe, das ist ziemlich cool, aber das geht auch nur, weil ich eben noch aufstehen kann. Ich habe so Schränke, da kann man drauf tippen, dann gehen die auf. Mm. Und auch so gehen die wieder zu. Und so kommt man dann halt da besser dran.
Das ist so toll, was mittlerweile alles möglich ist.
Ja, aber leider ist das auch so teuer. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Geld für eine Küche ausgeben muss.
Küchen sind sowieso schon so teuer. Und die natürlich nochmal ganz speziell. Also es gibt tatsächlich auch Hersteller, die Küchen oder hohe Schränke haben, die man runterfahren kann, dass man da dran kommt als Rollstuhlfahrer und sowas.
Hält. Weil wenn dann was drin ist und dann fährst
du... Oh mein Gott, ja. Und dann stehst du in den Scherben.
Ja, das wäre nicht so praktisch mit einem Rollstuhl, der auf Luft fährt. Das wäre eher schwierig.
Das heißt, du warst theoretisch auf einer normalen Schule mit inklusiven Bereich und hast dann dein Abi gemacht und wohnst jetzt alleine. Das heißt, du bist ja auch für deine Einkäufe selber zuständig und musst die nach Hause schaffen oder hast du da Unterstützung?
Das mache ich tatsächlich nur noch mit meiner Mutter, weil ich habe zwar einen Führerschein seit letztem Jahr, aber noch kein Auto. Ich warte dann noch auf die Bestätigung des Arbeitsamts, dass die Kosten zum Teil übernommen werden.
Und, cool.
Ja, das Ich hoffe, dass es bald kommt, weil es jetzt noch ein bisschen frustrierend ist, wenn man weiß, dass man fahren könnte, es aber nicht kann, weil das passende Auto fehlt.
Da musst du jetzt mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Wie kann man in Deutschland als Rollstuhlfahrer in einer Fahrschule sich anmelden und einen Führerschein machen?
Das ist leider sehr kompliziert. Also ich habe es als kompliziert wahrgenommen. Wir hatten das Glück, dass wir auf der Reha-Care tatsächlich jemand in der Fahrschule getroffen haben, die das macht. Und wir hatten auch das Glück, dass die sitzen in Wassenberg. Das ist von uns jetzt so 45 Minuten weg. Oh. Ich weiß aber von meinem Fahrlehrer, dass es Leute gibt, die da übernachten müssen, damit die ihre Fahrstunden machen können. Oh. Also war noch Glück, dass das relativ nah war. Ja, und dann macht man erstmal so generell, ne, wie bei allen, die Theorie. Die Theorie habe ich auch bei mir im Ort gemacht. Da musste ich jetzt nicht extra zur speziellen Fahrschule. Und danach fängt man an, halt Fahrstunden zu machen, muss dann aber relativ zeitnah auch ein TÜV-Gutachten machen, wo im Endeffekt festgelegt wird, was du für Umbauten brauchst und wie du Auto fahren darfst oder eben auch nicht. Denn ohne die Umbauten darfst du da nicht fahren. Ja, und dann machst du ganz normal deine Fahrstunden. Und wenn du so viel Glück hast wie ich, kommt dann irgendwann das Straßenverkehrsamt und zweifelt an, dass du Auto fahren kannst. Dann musst du noch ein paar Gutachten und ein paar Teste bringen.
Oh mein Gott.
Und das sorgt dann vielleicht dafür, dass du so wie in meinem Fall 10 Jahre brauchst, bis du den Führerschein hast. Was nicht daran lag, dass ich kein Auto fahren kann, sondern eher daran, dass das Amt mir sehr viel Steine in den Weg gelegt hat und immer wieder Nachweise brauchte, dass ich kognitiv dazu in der Lage bin, ein Auto zu führen. Wenn die das jetzt angezweifelt hätten, motorisch, hätte ich vollstes Verständnis für, weil ich habe eben eine Einschränkung. Das Kognitive konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon studiert habe. Und ich meine, das ist ja nicht so ohne. Das macht man ja nicht einfach so.
Ja, ich finde das, wie drücke ich das jetzt aus? Das ist auch total verletzend.
Ja. Ich sag dir auch ernsthaft, hätte ich nicht den Fahrlehrer gehabt, den ich gehabt habe, hätte ich nicht weitergemacht. Weil ich bin nicht so der Mensch, der schnell an sich selbst glaubt, sondern eher der, der sich selbst in Zweifel zieht. Und hätte ich ihn nicht gehabt, der, weiß ich nicht, wie oft gesagt hat, ey, du kannst das und du kriegst es hin und wir schaffen das, hätte ich definitiv nicht weitergemacht. Und da braucht man dann auch die richtigen Unterstützer, die trotz aller Hürden sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin.
Wie sieht das mit den Kosten eines Führerscheins aus? Der ist bestimmt auch, einfach weil es speziell ist, noch mal teurer als ein regulärer Führerschein, oder?
Der kann unter Bedingungen übernommen werden oder Teile der Kosten kann übernommen werden. Das ist bei mir aber nicht zugetroffen, weil der kann nur übernommen werden, wenn man entweder schon in einem festen Arbeitsverhältnis ist oder man im Prinzip nachweisen kann, dass man das Auto für seine Ausbildung braucht. Und da ich mit 16 angefangen habe, wo beides noch nicht der Fall war und das dann halt durchgezogen habe, bis jetzt zu meinem 30. Lebensjahr letztes Jahr, aber dazwischen halt ja immer so neue Stationen gekommen sind, aber nichts, wo man sagen könnte, da gibt es jetzt einen Kostenträger, musste ich, beziehungsweise haben meine Eltern das tatsächlich komplett selbst bezahlt.
Ich finde das aber auch total cool, dass deine Eltern dir das auch zugetraut haben und gesagt haben, du möchtest einen Führerschein machen, klar, mach.
Ja, gefühlt hat mir das jeder zugetraut, außer ich selber. Also ich erinnere mich
und
noch.
Und das Amt.
Ja, ich erinnere mich noch kurz vor meiner Prüfung, hatte ich einen Nervenzusammenbruch in der Fahrstunde und hat mein Fahrlehrer nur gesagt, wir kriegen das hin, irgendwie schaffen wir das schon. Weil man muss auch einfach sagen, wenn du jemanden da sitzen hast, der wirklich immer und immer wieder anzweifelt, dass du in der Lage bist, das hinzukriegen, glaubst du es halt selber auch. Und du hast vor allen Dingen Angst, dass wieder jemand kommt. Also eigentlich hatte ich Angst, dass der TÜV-Prüfer hinten sitzt und sagt, wie können die in ein Auto fahren? So, das war keine realistische Angst, aber die war halt da. Weil es jemand gab, der gesagt hat, wir zweifeln an, dass du in der Lage bist, Auto zu fahren. Und auf der anderen Seite wusste ich aber, das ist meine einzige Möglichkeit, wirklich annähernd selbstständig zu werden. Ich werde nie hundertprozentig selbstständig werden, das weiß ich auch. Aber der Führerschein und das Auto gibt einem schon sehr viel Selbstständigkeit, die ich sonst niemals haben werde.
Absolut, absolut. Und du hast soziale Arbeit studiert, hast du mir erzählt. Das ist also ja auch ein super spannendes Feld. Glaubst du, dass deine Grundsituation dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ja, definitiv. Ich hatte in der Schule Integrationshelfer. Und eigentlich sind die der Grund, warum ich soziale Arbeit studieren wollte. meist so das Gefühl hatte, eigentlich ist das, was die machen, ziemlich cool. Ob ich jetzt, eigentlich wollte ich nie in den Bereich von Menschen mit Behinderung gehen, in dem ich jetzt bin, aber so generell dieses Bild soziale Arbeit fand ich total toll. So irgendwie ja seine Fähigkeiten von Empathie vielleicht zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen, fand ich total toll. Und dann habe ich mir überlegt nach der Schule, dass ich das gerne studieren möchte.
Und das hast du dann auch durchgezogen?
Ja. In Köln.
Wie sieht dein Alltag auf der Arbeit aus? Also was genau machst du da jetzt?
Ich arbeite tatsächlich für den Verein, der damals dafür gesorgt hat, dass ich auf integrative und inklusive Schulen gehen konnte. Ich bin praktisch vom Klienten zur Betreuerin geworden.
Ach, wie toll.
Ja, es ist tatsächlich ziemlich cool. Und meine damalige Integrationshelferin ist heute meine Chefin. Das ist schon ein bisschen lustig. Aber im Endeffekt arbeiten wir zusammen mit dem HPZ, also Heilpädagogischen Zentrum Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ist, glaube ich, der geläufigste Begriff. Und es gibt sogenannte Außenarbeitsplätze. Betriebsintegrierte Arbeitsplätze heißt das. Und das sind im Prinzip, sind die Leute weiterhin in der Werkstatt angestellt, haben alle Sicherheiten, die die Werkstatt bietet, insofern, dass sie halt ja nicht dem Druck des ersten Arbeitsmarktes ausgesetzt sind, aber die BIABs sind dafür da. Es gibt einfach super viele Leute, die in der Werkstatt von ihren Leistungsfähigkeiten nicht richtig sind, weil sie einfach mehr können als das, was die Werkstatt ihnen bieten kann. Und dafür sind unsere Arbeitsplätze da. Also ich habe Leute, die arbeiten in der Küche von einem Restaurant. Ich habe Leute, die in der Schule als Hausmeistertätigkeiten machen. Das ist halt sehr individuell und wird halt auf denjenigen, der sich dafür eine Stelle bewirbt, versucht auch anzupassen. Also man fragt dann, was kannst du dir vorstellen? Und da guckt man dann, ob das passt. Ja, und unser Job oder mein Job ist da, die Leute zu begleiten und eben so ein bisschen Vermittler zwischen Arbeitgeber und Klient zu spielen, wenn es Probleme gibt und so beiden Leuten beide Seiten zu erklären im Endeffekt.
Glaubst du, das kommt auch bei euren Klienten gut an, dass du selber durch deine eigene Erfahrung vielleicht ein bisschen besser, vielleicht auch die Situation verstehen kannst?
Ja, ich hatte schon ein oder zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das funktioniert jetzt hier, weil ich eben selbst im Rollstuhl sitze. Ne? Also wir hatten, das ist schon einige Jahre her, aber wir hatten mal eine Situation, da gab es Klienten, die Mitte 30 immer noch Logopädie hatten und die dann gesagt haben, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und ich war so die Einzige, die gesagt hat, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich habe auch mit 16 gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Therapien und die erstmal für ein paar Jahre abgebrochen, weil das einfach, ich hatte halt keine Lust mehr. Also ich konnte dieses Gefühl super nachvollziehen.
Manchmal ist man therapiemüde und dann ist es vielleicht sogar besser, eine Pause einzulegen, als weiterzumachen, weil wenn man sich selber dagegen wehrt oder der Körper sich dagegen wehrt, dann ist es auch nicht zielführend. Und dann ist es manchmal besser, wirklich eine kurze Pause zu machen und wenn es dann wieder besser geht, dann wieder einzusteigen.
Ja, und ich denke halt manchmal, natürlich will jeder Therapeut und alle wollen das Beste für ihren Patienten, aber es gibt ja dann doch diese eine Seite, die man vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, weil wie ist es denn, wenn du seit deinem, in meinem Fall jetzt seit meinem zweiten Lebensjahr immer zur Therapie gehst, also es hat sich ja schon deutlich abgesenkt, aber in meiner Kinderzeit, in meiner Jugendzeit, da war ich fast jeden Tag nach der Schule unterwegs und Therapien, da gab es nicht wirklich viel Freizeit. Ich bin ja
und
jetzt
das
froh,
ist so anstrengend.
Genau. Und das kennt halt keiner, der diesen Weg nicht gehen muss. Die gehen dann mal zum Sport oder zum Fitnessstudio. Das ist aber alles auf freiwilliger Basis.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das muss jetzt. Ne? Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da kann man sich auch nicht reinfühlen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet.
Ja.
Und das ist ja nicht mit Ablaufdatum. Also ich werde ja bis mein Lebensende zu Therapien gehen müssen, weil sie auch was bringen. So, das ist ja nichts Negatives, aber es ist halt schon, ich muss das jetzt machen. Also ich bin immer sehr froh, wenn Weihnachten ist und ich sage, ich gehe zwischen Weihnachten und Neujahr nirgendwo hin. Und ich habe 2 Wochen, wo ich nirgendwo hin muss. Finde ich immer ganz toll.
Das verstehe ich. Ich habe aber auch im Podcast schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ich finde das ganz schrecklich, wenn Weihnachten ist und ich keine Therapie habe, weil ich tatsächlich an meinem Körper auch merke, mein Körper braucht das.
Ja.
Also das ist so und so. Also es ist bei uns in den Ferien auch so, dass wenn kein Kindergarten stattfindet, die Merle bekommt ihre Therapien mittlerweile im Kindergarten, dann findet natürlich auch keine Therapie im Kindergarten statt. Das sind aber Praxen von außerhalb, die quasi in den Kindergarten kommen. Und dann mache ich auch für die Ferien Termine aus. Und dann gehen wir auch, wenn Ferien sind, natürlich in die Praxen und nehmen die Therapie wahr, weil sie es einfach braucht, weil es wichtig ist. Aber manchmal denke ich mir auch, das tut mir einfach so leid für mein Kind. Ich würde sie auch so wünschen, einen anderen Alltag zu haben oder dass sie einfach, naja, sie ist noch klein, ausschlafen ist noch nicht bei uns so das Thema, aber dass sie einfach auch Kind sein kann, sich verabreden kann und auch jetzt nach dem Kindergartenalltag, sie ist so geschafft, da ist überhaupt gar kein Denken dran. Also weder an Therapie nachmittags noch, noch an Verabredungen, weil es reicht einfach.
Und was mir jetzt erst jetzt bewusst geworden ist, wo ich was gefunden habe, was die Spastik ein bisschen runtersetzt, ist, dass ich einfach durch die Spastiken super müde bin. Also viel von meiner Müdigkeit kommt durch meine Spastiken. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich dachte halt, okay, der Alltag ist anstrengend und deswegen bin ich halt müde. Und
die raubt dir unfassbar viel Energie.
Genau, jetzt merke ich so für mich, okay, da ist ein Unterschied, wenn sie niedriger oder wenn sie höher ist und wie müde oder weniger müde ich bin. Und ja, das sind so Sachen, die kann man halt nicht abstellen. Die ist halt da.
Ja.
Und dagegen kannst du nicht so wahnsinnig viel machen. Also musst du irgendwie, ich habe mal gelesen, dass jemand, der eine CP hat, 10-fach mehr Energie verbraucht als jemand, der es nicht hat. Und ich habe mich da sehr wiedergefunden. Ja. Also.
Ich glaube das sofort. Meine Tochter isst so viel, es glaubt mir keiner. Also wir sind ja froh, dass sie überhaupt selber irgendwie essen kann, auch wenn es püriert oder ganz minimal klein ist. Aber sie isst wirklich richtig, richtig viel. So viel schaffe ich nicht. Und trotzdem ist sie total dürr. Das liegt auch einfach an der Spastik. Das liegt an der Spastik. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, du hast vorhin schon mal das Thema Orthesen angesprochen, Rollstuhl angesprochen. Was hast du so für Hilfsmittel zu Hause?
Das hat sich über die Jahre ein bisschen geändert. Früher hatte ich auch Orthesen. Mit 16 habe ich dann gesagt, habe ich keine Lust mehr drauf. Und da bin ich auch bis heute bei geblieben. sie haben mir einen Zweck und sie bringen was, aber sie nehmen mir auch komplett meine Selbstständigkeit. Bin total darauf angewiesen, dass mir die jemand anzieht und wieder auszieht.
Sind das Unterschenkelorthesen?
Nee, die letzten gingen sogar bis zum Knie.
Ah, okay.
Also komplett bis zum Knie. Und deswegen, die benutze ich zum Beispiel nicht mehr, aber natürlich habe ich seit meinem 6. Lebensjahr einen Rollstuhl. Das ist so ein bisschen, es gab damals noch keine Kinderrollstühle. Ich saß bis meinem 6. Lebensjahr in so einem Riesenbuggy. Das ist dann der erste Rollstuhl gab, der gepasst hat.
Die waren wahrscheinlich unfassbar schwer, oder? Konntest du deinen Rollstuhl selber antreiben?
Nein. Das war noch so ein Rollstuhl, der wirklich bis oben zugebaut war mit Kissen, weil ich mich nicht selber halten konnte.
Oh, wow.
Also das ist auch schon eine Weiterentwicklung zu dem, was ich jetzt habe. Das ist schon ein Fortschritt. Dann habe ich... der ist natürlich mein Hauptfortbewegungsmittel. Dann habe ich noch so einen Antrieb dazu, den ich hinten dranhängen kann, wenn es mal steiler ist, der so ein bisschen anschiebt praktisch. Ja, total. Der ist wirklich, weil dann du kannst trotzdem selber fahren, bist aber irgendwie, musst weniger Kraft aufwenden und kommst total einfach, als wäre es nichts, irgendwelche Steigungen hoch. Also es ist schon toll.
Hat die Krankenkasse das finanziert?
Ja, aber jetzt ist aufgefallen, der ist nach 7,5 Jahren kaputt gegangen und ist aufgefallen, dass es dafür keine eigene Hilfsmittelnummer gibt, weil er zusammen mit einem Rollstuhl ausgeliefert wurde und das als ein Produkt ausgeliefert wurde, was ja nicht stimmt. Deswegen gucken wir jetzt gerade, der muss halt repariert werden, weil da Kabel rauskommen und jetzt wissen wir, muss der Mitarbeiter 100er mal gucken, wie er das hinkriegt nach 7,5 Jahren. Ja, sowas passiert halt, ne?
Ja.
Ja. Ja, und dann
drückt dir die Daumen.
Ja, also wenn ich etwas kann, dann mich bei der Krankenkasse durchsetzen mittlerweile. Also die haben kein einfaches Leben mit mir. Also wenn ich etwas möchte, dann mache ich das auch so lange, bis die ja sagen. Weil das sind ja keine Luxusartikel, das sind ja wirklich Sachen, die ich brauche, um mich bewegen zu können.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, die Krankenkasse denkt das nicht.
Ich weiß, dass die Sachen teuer sind. Ne? Also wenn man die Preise, man sieht die Preise ja auch, wenn man Hilfsmittel haben will. Aber gut, die Preise habe ja nicht ich gemacht. Das ist ja nicht meine Schuld, dass jemand gesagt hat, das kostet jetzt so und so viel.
Ich sage ja auch immer spaßeshalber, wenn uns einer ausrauben möchte, dann soll er doch die Hilfsmittel mitnehmen, der Rest ist nichts wert.
Ja, Also ich überlege mir manchmal auch, wenn ich zum Beispiel in so einen Freizeitpark gehe, überlege ich mir, setze ich den Antrieb hinten dran oder nicht, weil ich weiß, was das Gesamtkunstwerk dann so kostet, wenn es da steht, während ich auf einer Achterbahn bin. Das ist halt schwierig.
Oh, kann man das einfach abmachen?
Ja, kann
oh,
man.
Wow.
Wenn man drin sitzt, merkt man das, aber wenn man nicht drin sitzt, merkt man nicht, dass jemand hinten den Antrieb abmacht. Und dann
naja,
lasse ich
im
lieber
Zweifel
zu Hause.
Ist derjenige schneller als du, ne?
Genau. Und
also, du hast Unterschenkelorthesen, einen
hatte
Rollstuhl.
Ich, ja.
Hattest du, genau, wolltest du ja nicht mehr, genau. Einen
Ja.
Rollstuhl, einen Antrieb. Noch mehr?
Ja, als Neueste dazugekommen ist der Molly-Suit, also der Stimulationsanzug von
Otto
Otto
Bock.
Borg. Genau. Den habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Benutze ich den und
den gibt's ja noch gar nicht so lange, ne? Dann musst du eine der ersten gewesen sein, die einen davon bekommen haben, ne?
Das war ein bisschen lustig. Ich war auf der Reha-Care mit meinem Vater und ich habe mir eigentlich was komplett anderes angeguckt und dann gab es einen Vortrag zu dem Anzug. Und mein Vater so, ja, lass doch mal gucken. Die reden davon, dass das bei Spastiken hilft und ich war so ein bisschen, ich habe das halt nicht geglaubt. Also weil ich hatte noch nichts, was so meine Spastik runtergefahren hat wie das im Endeffekt. Ich habe dann zu meinem Vater gesagt, naja, die können ja so viel reden, wie die wollen. Die wollen ja was verkaufen. Wir sind ja eben hier auf der Reha-Care. Und jetzt folge ich aber relativ vielen Leuten, die im Rollstuhl sitzen, aus unterschiedlichen Gründen auf den sozialen Medien. Und dann gab es jemand, den ich da folge, der den ausprobiert hat. Zwar hatte die Person als Grunderkrankung eine MS, aber da war meine Glaubwürdigkeit schon mal ein bisschen höher, wenn jemand sagt, ja, ich habe das ausprobiert und das hilft mir. Und dann habe ich halt gegoogelt, wer macht das? Und dann hatte ich halt das Glück, dass Let's Fit das hier angeboten hat. Habe mich direkt in Verbindung mit denen gesetzt, habe das ausprobiert. Und das erste Ausprobieren war schon ziemlich krass, weil ich konnte bis zu dem Zeitpunkt, ich bin immer auf Spitzfuß gelaufen. Ich konnte nicht den Fuß aufsetzen, nur wenn ich in der Therapie saß und mich wirklich drauf konzentriert habe. Hat das für 2 Sekunden geklappt und dann war halt wieder vorbei. Und ich habe diesen Anzug angezogen und du machst ja nichts. Du ziehst den ja nur an, da sind ja diese Elektroden drin. Du ziehst den an und sitzt halt eine Stunde da und wartest, dass es fertig ist. Mehr machst du ja nicht. Und ich bin dann aufgestanden, bin an dem Barren hier gelaufen und ich musste mich komisch geguckt haben, weil die Reaktion von den anderen war komisch, weil meine Füße auf dem Boden standen und ich habe nichts gemacht. Die standen einfach auf dem Boden, ohne dass ich irgendetwas getan habe dafür.
Und du gehst sonst auch zu Let's Fit? Das heißt, die kannten dich auch schon und
nee,
deinen Gesundheitszustand? Ach so.
Okay. Meine reguläre Physiotherapie mache ich woanders. Mhm. Ich war hier schon in der Versorgung von Lettermann, also sprich Rollstuhl und Co. war schon hier. Aber hier in der Gehschule war ich bis dato noch nicht gewesen.
Okay.
Lustig ist halt, ne, Therapeuten kennen sich ja untereinander, heißt die Therapeuten von hier kennen meine Therapeuten. Das ist dann schon manchmal ein bisschen lustig. Aber das war total komisch, weil das ging halt vorher nicht. Und das ging plötzlich. Und auch mein ganzes Gangbild. Also es gibt Videos noch von damals, weil wir die für die Krankenkasse brauchten. Und wenn ich mir die angucke, das ist schon ein ganz krasser Unterschied, was geht. Und für mich hat der Anzug halt so ein bisschen die Funktion, die die Orthesen früher hatten. Weil meine Beine sind jetzt durchgedrückt, meine Füße stehen auf dem Boden. Das ist das, was die Orthese gemacht hat. Nur, dass der Anzug das jetzt, ich ziehe den einmal an und dann macht er das für 48 Stunden. Oder zumindest der Effekt sorgt dafür, dass es 48 Stunden so bleibt. Und nachdem ich den hier ausprobiert habe, hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich den haben konnte. In der Zeit habe ich den ja nicht mehr angezogen. Aber dieser Effekt, dass meine Füße auf dem Boden stehen, ist nie wieder weggegangen.
Oh, wow.
Das ist einfach so geblieben. Zwar nicht zu 100%, ne, da war dann wieder ein bisschen Luft zwischen Fuß und Boden, aber es ist nie komplett weggegangen. Und das ist schon sehr beeindruckend.
Und du hast es tatsächlich geschafft, den Exopuls Molly Suit von der Krankenkasse genehmigt zu bekommen?
Ja, also man muss ja auch manchmal Glück haben. Ne? Die haben ihre Frist verschlafen. Und dann, also die haben, ich habe Widerspruch eingelegt, nachdem der abgelehnt wurde. Und dann haben die ja auch Fristen, in denen sie antworten müssen. Und das haben sie nicht getan. Und dann mussten sie bezahlen. Das war eigentlich mehr Glück, als dass die das wirklich wollten. Aber ja, muss man ja auch manchmal haben, ne?
Oh, ich freue mich so für dich. Das,
ja,
also, das war wirklich Glück im Unglück. Wenn man schon so ein Hilfsmittel braucht, dann
ja.
Hattest du in dem Moment wirklich Glück.
Ja, definitiv.
Und jetzt haben, jetzt haben die ja einen neuen rausgebracht und den konntest du gerade eben sogar testen, ne?
Genau, und das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Also vor ein paar Wochen habe ich schon mal getestet und jetzt auch. Und das ist total komisch, weil ich bin mit gar keinen Erwartungen in diese Austestung gegangen, weil ich mir dachte, naja, was soll da jetzt groß noch passieren?
Was so, denn? Kann der besser als der vorherige?
Genau, und dann wurde mir schon erzählt, das ist eine andere Stromer. Da dachte ich so, okay, mal gucken. Und ich bin tatsächlich aus der ersten Austestung und auch jetzt rausgegangen und es ist wie, als hätte jemand die Spastik rausgezogen. Immer so einen Stöpsel gezogen und einmal kurz raus. Die ist natürlich nicht ganz weg, aber es ist schon ein starker Unterschied zu dem, wie müde ich bin oder eben nicht und wie viel ich kann. Und auch so mental, das ist ein Ding, das interessiert die Krankenkasse nicht, weil, ne, ist ja nicht Teil meiner Diagnose, aber das ist für den Alltag total krass, weil man das richtig merkt, dass es mental einem viel besser geht, weil ja, irgendwie fühlt sich alles ein bisschen leichter an. Und das ist ein richtig starker Einfluss, den dieser Anzug hat. Ja, also sowas, wie ich gerade erzählt habe mit dem Freizeitpark, das ging vorher nicht. Weil du musst ja in einem Freizeitpark alleine einsteigen können. Das ging nicht.
Ja.
Das geht jetzt.
Und du trägst den Molly-Suit den ganzen Tag?
Nee, eine Stunde am Tag, bei mir meistens abends. Also morgens wäre wahrscheinlich effektiver, das schaffe ich aber in meinem Alltag nicht, den morgens anzuziehen. Aber einmal am Tag und dann, oder im Endeffekt geht jetzt sogar 2 Tage, da gab es neue Erkenntnisse, dass es sogar reicht, den alle 48 Stunden anzuziehen. Dazu bin ich jetzt auch übergegangen, weil das die Motivation, den anzuziehen, doch ein bisschen erhöht, wenn man das nicht jeden Tag macht. Und ja, ich kann es halt sehr deutlich merken, was für ein Unterschied ist, wenn ich den mal nicht anhab. Letztens musste der repariert werden, dann war der für ein paar Wochen nicht da. Und den Unterschied kann man dann schon schnell merken. Auch so was die Schlafqualität zum Beispiel angeht. Das ist ja so ein Punkt, da denkt man in erster Linie gar nicht drüber nach, dass das einen Einfluss darauf hat. Wenn der dann weg ist, merkt man schon, oh, hat vielleicht doch einen Einfluss.
Ich glaube, das hängt auch mit der Spastik zusammen, weil der Körper einfach so angespannt ist, so unter Druck steht, also ich drücke das mal vorsichtig aus, dass der sich gar nicht richtig entspannen kann und dadurch natürlich die Schlafqualität auch nachlässt.
Also ich hatte richtig Probleme einzuschlafen und das war mir gar nicht so bewusst, deswegen war es irgendwie gut, dass er weg war. Weil einem dann nochmal aufgefallen ist, wofür der eigentlich sorgen kann. Das war einem nicht bewusst, aber auch generell. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass meine rechte Hand schlechter ist. Mhm. Und ich habe durch den Anzug gemerkt, dass meine Spastik meine rechte Hand teilweise taub macht. Das war mir nicht klar, dass das passiert, weil ich kannte es ja nicht anders. Und als es dann besser geworden ist, zum Beispiel, oder zum Teil weggegangen ist, habe ich in der Ergotherapie zum ersten Mal gemerkt, dass das mein Gefühl in meiner rechten Hand beeinflusst.
Wow.
Ja.
Wow, also das ist wirklich, das sind so viele Punkte, die dein Leben ja auch einfach drastisch verändert haben.
Ja.
Also und das, was halt so verrückt ist, ist, das ist halt immer noch keine routinemäßige Anerkennung bei der Krankenkasse. Das ist immer noch eine Einzelfallentscheidung, weil es, glaube ich, auch keine Hilfsmittelnummer gibt. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber als ich mich damit beschäftigt habe, gab es keine Hilfsmittelnummer.
Und die Begründung ist, es gibt keinen anerkannten therapeutischen Nutzen. Und wenn man jetzt deine Geschichte
was
hört...
Was ja nicht stimmt. Ne? Es gibt ja Studien aus anderen Ländern, wo ganz klar belegt ist, dass es was bringt. Nur die werden in Deutschland nicht anerkannt.
Und es kam natürlich auch ein bisschen auf die Erkrankung an. Ne? Also es gibt tatsächlich Patienten, wo das nicht geholfen hat, aber bei dir und
ich habe sogar eine Freundin, die gleiche Grunderkrankung hat wie ich, bei der hat es nichts gebracht. Ich glaube, das ist wirklich personenabhängig, wie gut dein Körper auf die Funktion oder auf die Stimulation reagiert oder eben nicht.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Und wirst du das neue Modell jetzt auch beantragen bei der Krankenkasse?
Ja, mehr als nein kann ich ja nicht sagen, ne? Also, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ja einen, den werden sie mir nicht wegnehmen. Und ich habe gemerkt, dass es deutlich noch mal eine Spur besser ist. Aber ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung da rein, den werden die auf jeden Fall genehmigen. So, aber ich möchte es auf jeden Fall probieren, weil nachher gibt es diesen kleinen Prozentsatz, der sagt, okay, wir machen das und dann habe ich es nicht gemacht. Also im Endeffekt, im schlimmsten Fall sagen die, nee, machen wir nicht. Dann ist das halt so, aber dann habe ich es wenigstens probiert und mal gucken.
Ja, das ist echt toll, dass es solche Angebote gibt, dass man das einfach mal kostenfrei ausprobieren kann, ja, und auch definitiv mehrfach ausprobieren kann.
Da mache ich auch ein bisschen Werbung für auf der Arbeit. Wir haben auch ein paar Leute mit einer CP und dann sage ich immer, du könntest das ja mal ausprobieren. Du hast ja nichts zu verlieren, weil im schlimmsten Fall geht's halt nicht. Aber dann hast du es wenigstens ausprobiert. Oder auch jetzt die Freundin, bei der es im ersten Modell nicht funktioniert hat oder nicht ausreichend funktioniert hat, habe ich heute auch noch mit dir drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, dass ich heute hier hingehe. Probier ihn doch noch mal aus, weil es ist eine andere Stromart. Vielleicht reagiert dein Körper anders darauf.
Ja, das stimmt. Das kann sein, ja.
Ja. Von daher, ausprobieren kostet ja in dem Fall nichts.
In dem Fall bei Let's Fit nicht, das stimmt. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es gibt auch Anbieter, die dafür Geld nehmen, ne? Nicht
ja,
zu wenig.
Ja, aber selbst da, ich meine, ne, wenn du ansatzweise das Gefühl hast, das könnte dir etwas bringen. Also ich war letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, war ich auf dem Neurotag hier bei Let's Fit und habe den Anzug so ein bisschen vorgeführt, würde ich mal sagen. Und da hat ein Mann mit mir gesprochen, dessen Frau hat den Anzug gekauft. Die wollten gar nicht die Krankenkassensache abwarten, weil die so einen großen Nutzen, ich glaube, die Frau hatte auch MS, darin gesehen haben, was der Anzug bringen kann. Und die wollten diese Zeit nicht abwarten, weil gerade bei MS hat man ja
hat man
eigentlich
nicht
keine
viel Zeit.
Zeit,
ja.
Also
ja.
Das Positive bei einer CP in dem Sinne ist ja, naja, viel schlechter, wenn man einmal so einen Punkt erreicht hat. Viel schlechter wird es dann nicht mehr. Da kann man eigentlich nur noch daran arbeiten, dass es besser wird. Und das ist ja der Vorteil im Vergleich zu MS jetzt zum Beispiel.
Du bist so positiv und so offen und so fröhlich. Wie schaffst du es, das nie zu verlieren und das auch an andere weiterzugeben durch deine Arbeit?
Na, es gibt definitiv die Phasen. Also ne, das damals mit dem Führerschein war definitiv sowas, wo, wie gesagt, hätte ich nicht die richtigen Leute um mich rum gehabt, hätte ich definitiv gesagt, das war's jetzt. Aber das ist auch andersrum so, ne? Ich habe Kollegen, die schon dann sagen, okay, irgendwie kriegen wir das hin und irgendwie machen wir das. Und natürlich ist es auch die Arbeit an sich, weil du natürlich von den Klienten auch was zurückkriegst, ne? Dann gibt es Leute, die sich wahnsinnig freuen, dass du da bist und dass du die begleitest. Und du kannst halt so ein Stück weit auch Erfahrungen weitergeben, die du unfreiwilligerweise selber gemacht hast vielleicht. Und das hat schon auch was Positives. Und das rückt dieses ganze, selbst ein Handicap haben, ein bisschen in ein positiveres Licht, weil eigentlich wollte ich es genau aus dem Grund nicht machen. Ich wollte nicht mit Menschen mit Behinderung arbeiten, weil ich total Angst hatte, jemanden zu treffen, der so ist wie ich. Und ich kann es dann nicht auseinanderhalten so. Und dann hat das Schicksal ein bisschen dafür gesorgt, dass ich da arbeiten musste, weil ich nirgendwo anders einen Praktikumsplatz gefunden habe. Ja, und dann bin ich da geblieben, habe 2 Jahre ehrenamtlich gearbeitet und seit 5 Jahren arbeite ich jetzt fester.
Und du bist so glücklich.
Ja, so war der Zufall ein bisschen. Es macht auf jeden Fall Spaß, also weil man ja auch die Weiterentwicklung sieht, gerade wenn man Leute länger begleitet über mehrere Jahre, merkt man ja auch, wie die sich weiterentwickeln. Manchmal ist es ein bisschen lustig, wenn man da ankommt und die Anleiter vor Ort, so nennen wir die Leute, die die Leute vor Ort begleiten, weil wir kommen ja bei manchen Arbeitsplätzen nur 1 bis 2 Mal die Woche und der Rest der Zeit sind wir auf Abruf, aber die sind halt in dem System, wo sie arbeiten. Und das ist manchmal ein bisschen lustig, die Anleiter mich nicht kennen. Wissen die erstmal nicht, dass ich die Betreuerin bin. Und dann kommt manchmal schon so
eine Lust.
Oh, du
denkst, du arbeitest dort.
Genau, genau.
Also ja, du arbeitest dort, aber nicht in der Behindertenwerkstatt.
Genau, es gibt auch Leute, die bis heute immer denken, dass ich im HPZ arbeite. Sage ich, nee, ich arbeite mit dem HPZ zusammen, aber ich bin halt ich arbeite nicht in der Werkstatt. Und das ist irgendwie so dieses vorgefertigte Bild. Okay, da sitzt jemand im Rollstuhl.
Ja.
Also arbeitet der in der Werkstatt, weil es halt tatsächlich ja leider nicht so oft vorkommt, dass jemand einen ganz normalen Beruf erlernen kann. Weil man muss halt einfach sagen, ich finde, Inklusion ist in Deutschland immer noch Glückssache. Du musst an die richtigen Leute zur richtigen Zeit gekommen sein, damit Inklusion möglich ist. Hast du das nicht? Kann es auch sein, dass du den Weg in die Werkstatt gehst, weil du eben nicht das richtige System um dich rum hast, was dich da unterstützen kann. Das ist leider im Moment in Deutschland, finde ich, ist das so.
Wie gehst du mit solchen Vorurteilen um?
Jetzt besser als früher. Früher war das wirklich schwierig für mich. Was sich geändert hat, ist, glaube ich, dass ich mittlerweile für mich gemerkt habe, okay, ich habe Sachen geschafft, die schaffen andere Leute ohne Handicap nicht. Und das hat mir auch keiner kleinzureden, weil ich habe das geschafft und ein Führerschein gibt Leute, die haben kein Handicap und schaffen es nicht. Oder auch das Studium. Und da kann jetzt keiner sagen, das ist irgendwie blöd, weil das habe ich geschafft und sowas bekommt man auch nicht hinterhergeschmissen. Also muss ich ja was geleistet haben, um das geschafft zu haben. Und dann ist es mir auch egal, also nicht immer, es gibt Situationen, wo mich das schon sehr anfasst und wo das schwierig für mich ist und wo ich diese Zweifel auch gerne annehme. Aber in ganz vielen Situationen sage ich mittlerweile, versuch doch erstmal den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, bevor du das hier beurteilen kannst. Ja, weil ich glaube manchmal oder relativ häufig können sich Leute gar nicht darunter vorstellen, was das bedeutet, weil die sehen einen Rollstuhl, ja, und da kann jemand nicht laufen. Aber das ist nicht das Problem. Für mich war auch nie das Problem, dass ich nicht laufen kann, sondern dass ich immer beweisen muss, dass ich trotzdem die gleichen Rechte habe wie jemand, der keine Behinderung hat. Und zwar
du musst
in sämtlichen.
Dich immer rechtfertigen.
Genau. Also das ist halt, das ist das Problem, dass ich immer sagen muss, ich kann es trotzdem. Und das mehrfach und an unterschiedlichen Stellen sagen muss, ich kann das trotzdem. Also gerade die Sache mit dem Führerschein, das war total lustig zu dem Zeitpunkt, habe ich
aber
angefangen.
Aber trotzdem ist ja eigentlich genau schon ein Wort, was sich wieder rechtfertigt.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist es dann auch ein bisschen trotz, so nach dem Motto, ich zeige euch, also ganz ehrlich, ich an dem Tag, wo ich meinen Führerschein geschafft habe und der Mensch da hinten saß und gesagt hat, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Habe ich nur zu meiner Mutter gesagt, eigentlich müssten wir jetzt zum Straßenverkehrsamt gehen und dahin und den Führerschein zeigen nach dem Motto so, ihr könnt mich jetzt mal, ne? Aber das ist so dieses, ja, kriegt man so ein bisschen eingeimpft, dass man immer alles beweisen muss. Also auf der einen Seite darfst du nicht zu behindert sein und auf der anderen Seite darfst du nicht zu wenig behindert sein, dann kriegst du keine Förderung mehr. Es ist ja einfach so.
Ist das nicht traurig?
Ja, also als ich das erste Mal versucht habe, meine Führerscheinprüfung zu machen, das war 2020, da kam mir Corona dann in den Weg. Aber da wurde gleichzeitig eine Förderung bei meinem Arbeitgeber über die Arbeitsagentur beantragt. Für das eine durfte ich nicht behindert genug, also durfte ich nicht zu behindert sein und für das andere musste ich aber behindert genug sein, damit ich eine Förderung kriege. Das macht doch gar keinen Sinn. Also das ist total bescheuert
schwierig.
Irgendwie.
Ja. Bescheuert ist das richtige Wort.
Ja.
Ach, liebe Judith, ich könnte noch so lange mit dir weiterreden. Ich bewundere deine positive Art und deine Einstellung und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg noch auf deinem weiteren Weg.
Danke.
Und bin ganz glücklich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast, vom Molly-Suit erzählt hast. Und ja, wir drücken dir die Daumen, dass du den neuen dann auch genehmigt bekommst.
Danke.
Schön, dass
du da warst. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Was gibt's Neues von Merle?
Letzten Samstag war ich beim Lip-Lymph-Tag vor Ort bei Lettermann. Und währenddessen war die Merle mit dem Papa beim inklusiven Eislaufen. Ich weiß, ich habe es schon mal in unserem Podcast erzählt. Aber es ist einfach immer so, so schön, dass ich es nur jedem ans Herz legen kann, auch mal nach solchen Veranstaltungen zu suchen. Leider ist es immer noch rar. Aber wenn man die Möglichkeit hat, in der näheren Umgebung, wir fahren auch eine Stunde hin, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, dann wirklich macht das mal. Das ist wunderbar. Beim inklusiven Eislaufen in Düsseldorf darf jeder aufs Eis. Egal, ob mit Hilfsmitteln, ob mit Straßenschuhen, ob mit dem Schlitten, völlig egal, auch E-Rollis sind erlaubt. Jeder darf aufs Eis und das ist so eine wundervolle Veranstaltung. Die Merle hat immer so viel Spaß, in ihrem Rollstuhl von uns übers Eis geschoben zu werden. Und da ich bei Lettermann gearbeitet habe, war die Merle mit dem Papa alleine da. Und das war einfach wunderbar. Und wir schauen, dass wir wirklich solche Veranstaltungen immer wahrnehmen können und ihr solche tollen Erlebnisse ermöglichen. Denn für ein Kinderlachen macht man alles. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Gebt uns gerne eine Rückmeldung unter letstalk@lettermann.de oder schreibt uns auf Instagram unter letstalk.podcast und denkt daran, Let's mit Doppel-T. Wir freuen uns über ganz viele Sternebewertungen. Ihr könnt uns hören überall, wo es Podcast gibt. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden.